Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Frauen in der Architektur sind in der Geschichte häufig verschwiegen worden und auch heute noch deutlich unterrepräsentiert. Kaum ein großes Architekturbüro wird von einer Frau geleitet. Große Architekturpreise gehen fast immer an die männlichen Kollegen. Frauen sichtbar zu machen und ihre Arbeit zu vernetzen, ist ein Ziel des Women in Architecture Summit in Berlin. Dazu gleich mehr. Außerdem barocke Opulenz in feministischer Deutung. Francesco Cavallis Oper La Callisto hatte beim Opernfestival in Aix-en-Provence Premiere. In Avignon beim Theaterfestival gab es einen Schwerpunkt im Tanz mit berühmten Protagonistinnen. Zuerst sprechen wir aber über den jüngsten Akt der Geschichtsfälschung, der in Russland geplant ist. Dort wird Geschichte ja systematisch umgeschrieben, in Schulbüchern, in Museen, sogar gut sichtbar für die große Öffentlichkeit. Mitte Mai wurde die Nachbildung eines riesigen halbrunden Stalin-Reliefs in einer Moskauer Metrostation wieder angebracht, das Mitte der 1960er Jahre abgerissen worden war. Damals gab es die erste Distanzierung von Diktator Josef Stalin wegen des sowjetischen Staatsterrors, der in den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Millionen Menschen das Leben gekostet hatte. Erst nach dem Zerfall der Sowjetunion in den 90er Jahren sind diese Gräuel gut aufgearbeitet worden, zum Beispiel von der inzwischen in Russland verbotenen Organisation Memorial. Doch Wladimir Putin hat eine andere Ideologie verordnet. Jetzt soll sogar die Rede von Chruschtschow aus dem Jahr 1956, die die Entstalinisierung eingeleitet hatte, ein Fehler sein. Frage an Deutschlandfunk-Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüt. Wer hat das denn beschlossen, Frau Dornblüt?
Das waren Russlands Kommunisten, die hatten am Wochenende einen Parteitag und da haben sie eine Resolution verabschiedet. Darin bezeichnen sie Chruschtschows berühmte Rede von 1956 als einen Fehler. Das sei damals politisch voreingenommen gewesen. Und die Kommunisten haben außerdem beschlossen, sich an Putin zu wenden mit der Bitte, der Stadt Wolgograd und auch dem Gebiet Wolgograd den alten Namen Stalingrad zurückzugeben. Nun ist die kommunistische Partei formal Opposition. Man kann aber annehmen, dass sie mit ihrem Anliegen offene Türen einrennt, denn Präsident Putin hat im Frühjahr bereits angeordnet, den Flughafen von Wolgograd in Flughafen Stalingrad umzubenennen. Und es gab im Mai auch eine Diskussion in der Staatsduma über den Umgang mit dem Kulturerbe. Da ging es auch um Stalin. Und da hat der Parlamentsvorsitzende Wjatscheslaw Walodin, ein treuer Gefolgsmann Putins, die Kommunisten aufgerufen, sie sollten doch bitte anerkennen, wie stark sich die russische Führung bereits um die sowjetische Vergangenheit kümmere. Immerhin seien es ja die Kommunisten gewesen, die seinerzeit zum Beispiel in Stalingrad in Wolgograd umbenannt hätten. Putins Leute holen also sozusagen die Kommunisten noch fast ein im Bestreben, Stalin zu rehabilitieren.
Die Regierung Wladimir Putins gibt ja in Sachen Geschichtspolitik überhaupt die Marschrichtung vor und hat, so wie Sie sagen, Erfolg damit.
Ja, offenbar. Es gab jetzt vor 3 Wochen eine Umfrage des Levada-Zentrums. Die Frage lautete, nennen Sie die 10 wichtigsten Personen aller Zeiten und aller Völker? Da haben 42% an Platz 1 Stalin genannt. Dann gleich allerdings Putin mit 31% und danach Lenin mit 28%. Also an die Repressionen, an die Millionen Opfer des Gulag, an die Schnellgerichte, die Verbannungen und so weiter, an all das wird wenig erinnert, beziehungsweise es wird klein geredet. Ich habe das selbst auch in Russland oft in Interviews vor einigen Jahren schon gehört, wenn es um Stalin ging und um den Gulag, dass die Leute gesagt haben, naja, diejenigen, die ins Lager kamen, die werden schon irgendetwas auf dem Kerbholz gehabt haben, die werden schon selbst schuld sein. Das stimmt nicht. Sehr viele Menschen wurden unschuldig abgeurteilt, aber Sie haben das eingangs erwähnt, es gab eben kaum Aufarbeitung des stalinistischen Terrors und die Organisation Memorial, die damit begonnen hatte, die wurde liquidiert.
Wie weit geht denn die neue Verherrlichung Stalins in der russischen Öffentlichkeit schon?
Es gibt Journalistinnen und Journalisten, die gezählt haben, wie viele Stalin-Denkmäler es in Russland bereits gibt. Sie kommen auf gut 120, 90 davon wurden unter Putin errichtet. Viele Büsten, 24 mannshohe Figuren. Es werden immer mehr. In den ersten Maiwochen dieses Jahres wurden mindestens 7 enthüllt. Unter anderem übrigens auch im russisch besetzten Melitopol in der Südukraine. Es gab vereinzelt auch Proteste. Russische Medien berichten, dass in einigen Regionen die Behörden die Büsten gegen den Willen der örtlichen Bevölkerung aufstellen. Insofern scheint mir, dass es eher vorauseilender Gehorsam als wirklich eine breite Ideologie. Der Kulturwissenschaftler Jewgeni Dobrenko, Professor an der Universität Venedig, spricht von einem Neostalinismus putinscher Prägung. Und er sagt, der sei ideologisch inkonsistent, sehr dehnbar, politisch in sich widersprüchlich, setze allerdings wie der Stalinismus auf lebenslangen Machterhalt des Autokraten mit Hilfe von Gewalt.
Herzlichen Dank an unsere Deutschlandfunk-Osteuropa-Expertin Gesine Dornblöt für diese Erläuterungen. In Russland soll die Distanzierung vom Stalinismus in der berühmten Chruschtschow-Rede von 1956 jetzt ein Fehler sein. Francesco Cavalli war Mitte des 17. Jahrhunderts der erfolgreichste Opernkomponist weit über Italien hinaus. Seine Oper La Callisto von 1651 aber war lange vergessen und wurde erst vor rund 50 Jahren wiederentdeckt. Seither steht sie regelmäßig auf den Spielplänen, gilt musikalisch als extrem facettenreich und als ein prominentes Beispiel für die venezianische Barockoper nach Monteverdi. Eine Neuinszenierung von La Callisto hatte jetzt beim Opernfestival in Aix-en-Provence Premiere. Als Koproduktion von gleich 7 bekannten französischen Opernhäusern. Regisseurin ist Jetzke Meinzen. Unseren Kritiker Jörn-Florian Fuchs habe ich gefragt, was denn die Faszination gerade dieses Stückes ausmacht.
Das Besondere ist die musikalische Mischung. Es sind tragische und sehr humorvolle Momente, die da zusammenkommen. Es sind übrigens, was so Arien, ariose Verzierungen betrifft, geht's nicht so ganz in den wilden Barock hinein, wo wir also Koloraturen haben, sondern es ist eher so eine Musik, die sehr farbenreich, sehr konturreich ist, die dann so ariose Ausbrüche immer hat. Das ist auch von der Form her ganz interessant. Und gut, die Story ist entlehnt von Ovid aus den Metamorphosen. Da geht es um den Gott Jupiter, der auf die Erde kommt und sich in eine Nymphe verliebt. Diese Nymphe hat kein Interesse an ihm und deswegen verwandelt sich Jupiter in eine Frau, weil diese Nymphe erstens keusch sein soll, aber zweitens offenbar Frauen liebt und Keuschheit und Frauenliebe sich da damals nicht ausgeschlossen haben. Man merkt schon, das wird ziemlich gendermäßig und es wird auch ziemlich verrückt. Es gibt noch einige Nebenstränge und ganz am Schluss wird diese Nymphe in einen Bären verwandelt von der Frau des Gottes Jupiter aus Eifersucht und dann anschließend zu einem Sternbild, also durchaus auch metaphysisch und allegorisch. All diese Elemente sind in diesem reichen, prallen Theater drin.
Den römischen Dichter Ovid haben Sie erwähnt, Herr Fuchs. Die Fabel stammt ja tatsächlich aus der Zeit um Christi Geburt. Wie wirkt sie heute, beziehungsweise was macht Regisseurin Jetzke Meinzen daraus?
Sie holt das Ganze nicht in die Gegenwart, was man ja eigentlich fast vermuten könnte und was oft auch bei dem Stück gemacht wird, sondern sie verlegt es in die Zeit des berühmten Briefromans Gefährliche Liebschaften von Laclos. Das heißt, wir haben viele Damen und Herren in Perücken, in vollem Barock-Rokoko-Ornat dort auftreten, in einem Raum, der aus Holz ist, der sich auch ein bisschen immer verwandeln kann. Den hat Julia Katharina Berndt geschaffen. Und dort wird eine Geschichte erzählt, eine Geschichte der Blicke, der kleinen Gesten, der genauen Personenführung, auch ein Spiel. Diese junge Nymphe wird im Grunde von der Gesellschaft als ein Objekt genommen und dieses Liebesexperiment nimmt dann seinen Lauf. Mit ein paar sehr schönen Kniffen jetzt gemeinsam verzichtet dann auf den Bären, sondern da wird einfach der Nymphe werden die Haare abgeschnitten und sie bekommt so ein ganz hässliches Kleid. Und ganz am Schluss, wo sie eigentlich erklärt wird, wird ihr ein Sternenmantel angeboten, ein sehr dunkler Mantel, aber, das ist der eigentliche Kniff, sie emanzipiert sich dann doch und sie ersticht Jupiter mit einer Haarnadel, weswegen es ein großes Begräbnis gibt, das wir am Anfang schon sehen und dann am Schluss wissen, aha, Jupiter ist da begraben worden und es bleibt eine starke, aber dennoch einsame Frau zurück.
Am Pult des Ensemble Resonance stand Sébastien Dossier und im Ensemble finden sich Namen, die hierzulande eher unbekannt waren. Also wie war die musikalische Umsetzung?
Ganz wunderbar. Dossier ist einer der spannendsten Dirigenten dieses Repertoires, finde ich. Hier ist ein kleiner Eindruck. Das ist ein sehr farbenreicher, sehr flüssiger Klang, den er hier mit seinem Orchester bietet. Und es ist wunderbar besetzt. Die Callisto von Lorane Oliva hat mich sehr, sehr überzeugt. Wir haben dann Anna Bonitatibus, um einen Namen noch in die Runde gleichsam zu werfen, als Junone und Leternita. Leternita muss man noch sagen, es gibt auch allegorische Figuren, die auftreten. Manches ist doppelt besetzt. Ein teilweise sehr junges Ensemble, das ist in Eck spezifisch, dass man sich Nachwuchskräfte in der eigenen Akademie gleichsam heranzieht und die dann auch auf die große Bühne lässt. Musikalisch ein großes Vergnügen und szenisch etwas durchaus Kulinarisches, aber auch eben zum Nachdenken und eine, ich sag mal, angenehm unprätentiöse feministische Lesart dieses Werks. Das hat man ja auch nicht immer aller Tage, dass man auch mal Regie ohne einen Holzhammer erlebt.
Das war ja nun gestern die letzte Premiere in Aix. Herr Fuchs, was ist Ihre Bilanz?
Insgesamt ein guter Jahrgang. Es war ein Mauerauftakt mit Don Giovanni, aber dann sehr spannend zwei Premieren, vor allen Dingen eine Billy Budd-Bearbeitung nach Britten und eine sehr spirituelle Uraufführung in Arles, wo indische Musik auf neue Töne getroffen hat. Dazu noch ein Stück von Charpentier, das selten gespielt wird. Also die Vielfalt des im letzten Mai verstorbenen Intendanten Pierre Audi, die zeigt sich auch in diesem Jahrgang wieder doch exemplarisch.
Ja, Florian Fuchs war das aus Aix-en-Provence mit der Premiere Callisto von Francesco Cavalli. Auch beim Theaterfestival in Avignon purzeln die Premieren und die großen Namen. Der künstlerische Leiter Thiago Rodriguez ist Autor und Regisseur des Stücks La Distance, einer Uraufführung. Außerdem gab es neuen Tanz, ein Duo von Anne-Theresa de Kersmarker mit Solal Mariott in einem Steinbruch. Und die dänische Choreografin Mette Ingvardsen inszenierte in einer Delirious Night nichts weniger als einen modernen Veitstanz. Eberhard Spreng berichtet für uns aus Avignon.
Die Schatten von zwei Tanzenden huschen über die rohe Felswand im Steinbruch von Boulbon. Gelegentlich flammen schwarz-weiße Filmbilder auf, zeigen auf dem Fels historische Ansichten aus Flandern oder das Antlitz des belgischen Chansonniers Jacques Brel.
Aïe, Marique, Marique, je t'aimais tant, entre les tours de Bruges et Gand.
Die belgische Choreografin Anne-Theresa de Kersmarker hat sich mit dem französischen Tänzer Solal Mariott zusammengetan, um den Chansons des Ausnahmekünstlers Brel in dieser archaischen Landschaft einen unerwarteten Assoziationsraum zu geben. Denn wenn die in eleganten Konzerthäusern aufgenommenen Bilder des Sängers hier auf rohen Stein treffen, werden sie zu Höhlenmalereien mit Ewigkeitswert. Wenn sein Antlitz zum flehenden Gesang von Ne me quitte pas für einen kurzen Moment auf nackte Haut projiziert wird, dann ist ein Bild gefunden für seelische Entblößung und Schutzlosigkeit. Brels poetische Seelenlandschaften und Liebesgeschichten an einem kargen Naturschauplatz, verbunden mit Tanz, das ist eines der schönen Spannungsfelder, für die das Festival in Avignon steht. Ein anderes ist dem klassizistischen Innenhof eines katholischen Privatgymnasiums zu erleben, wo Mette Ingvardsen eine Choreomanie inszeniert. So nennt man die Tanzwut, die im Mittelalter unwillkürlich große Menschenmassen ergreifen konnte. Über die Auslöser des sogenannten Veitstanzes wird spekuliert. Es könnten Mutterkornvergiftungen oder eine unwillkürliche Massenreaktion auf soziale und metaphysische Stresszustände infolge von Pestepidemien, Hungersnöten oder religiösen Konflikten sein. Der Veitstanz ist historisches Vorbild für Mette Ingvardsens Delirious Night, wo 10 Tänzerinnen und Tänzer zu Will Guthries Schlagzeug in eine sich steigernde Bewegungsekstase verfallen. Leider bietet der kurze Abend kaum mehr als eine Illustration für willenlose Körperperformance. Die innere Bewegung beim Blick auf die privaten Folgen der kommenden Klimakatastrophe durfte das Festivalpublikum dann aber bei der Uraufführung von Thiago Rodrigues La Distance erleben. Wir schreiben das Jahr 2077. Vater und Tochter leben in abertausenden Kilometern Entfernung, verbunden nur noch durch technisch übermittelte Botschaften. Er ist auf einer ökologisch verwüsteten Erde geblieben. Sie ist Teil einer Vorausmission, die auf dem Mars eine neue Zivilisation errichten soll. Betrieben von einem Privatunternehmen namens Novus, das man sich als ein Nachfahren heutiger kalifornischer Tech-Giganten vorstellen darf. Am Ende des Verfahrens behalten die Vergessenden alles technische Wissen in Erinnerung. Alles andere ist vergessen. Die Erinnerung an die Erde, die Menschheit, an das eigene Leben, den eigenen Vornamen. Thiago Rodrigues gelingt ein kleines Wunder. Er überhöht den aktuellen Generationenkonflikt dramaturgisch schlüssig mit einem philosophischen Streit. Die Tochter wirft dem Vater berechtigterweise vor, dass die auf Kulturtraditionen basierte Menschheitsgeschichte gescheitert sei, da sie im ökologischen Desaster landete. Er wirft ihr berechtigterweise vor, ihr Menschsein im Dienste einer Fiktion vom völligen Neuanfang an eine totalitäre Technokratie zu verraten. Hier stellt das Theater den derzeit von faschistoidem Denken verseuchten Science-Fiction-Träumen moralische Fragen entgegen. Die wichtigste: Wenn der Mensch die Erde verlässt, hört er dann nicht selbst auf, Mensch zu sein? Rodrigues kleiner Dialog La Distance ist ein Musterbeispiel dafür, wie das Theater aktuelle technologische Debatten auf einen philosophischen Grund stellen kann.
Eberhard Spreng über die jüngsten Premieren beim Festival in Avignon. Das 10-tägige Festival Women in Architecture Summit war ein Gipfeltreffen der Architekturfrauen aus Stadtplanung, Landschafts- oder Innenarchitektur oder aus der Baukultur. Es sollte um interdisziplinäre Vernetzung gehen, um Synergien und um mehr Sichtbarkeit. Das Motto hieß Vielfalt bauen. Heute ist großer Schlusstag der Veranstaltung in Berlin und zu den Keynote-Speakerinnen des Nachmittags gehört auch Friederike Landau-Donnelly. Sie ist Stadtsoziologin und Kulturgeografin, forscht zum Thema Postwachstumsstadt und ist derzeit Gastprofessorin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Was sind für Sie die größten Herausforderungen bzw. was will sie den Teilnehmerinnen des Gipfels heute mitgeben, habe ich sie gefragt.
Ich denke, die Herausforderungen sind ungefähr so vielfältig wie die Möglichkeiten, diese Herausforderungen anzugehen. Die Herausforderungen sind politischer Art, ökonomischer Art, ökologischer Art. Wir haben hier in Berlin in den letzten Tagen extreme Hitze erfahren. Die Frage, ob die Stadt auf solche Hitze eigentlich vorbereitet ist, sollte uns beschäftigen. Die sozial-ökologische Nachhaltigkeit von unseren Städten, das sind auf jeden Fall Herausforderungen. Ich als politische Theoretikerin beschäftige mich aber viel mit den demokratischen und politischen Schieflagen sozusagen in der Stadt. Also die Frage, die Sie auch angesprochen haben, der Unterrepräsentation, der bleibenden Marginalisierung von manchen Gruppen und manchen Stimmen. Und in meinem Input heute Nachmittag möchte ich gerne dazu aufrufen und vielleicht auch ein bisschen Mut machen, nicht nur über das Zentrum zu diskutieren, sondern auch eine Stärke und Kreativität aus den Rändern mehr in den Blick zu nehmen. Also zu sagen, für eine pluralistische Gesellschaft brauchen wir eine Verflüssigung von Kategorien, um für Vielfalt mehr Platz zu machen.
Sie haben ja einen Podcast, der heißt Stadt, Raum, Frau und da geht es auch um queer-feministische Perspektiven und unter anderem um Beteiligungsprozesse. Wie würde denn eine ideale Stadt aussehen, wenn solche Stimmen, die heute noch fehlen, schon besser repräsentiert wären?
Ich denke, wir würden einfach in einer bunteren Gesellschaft leben. Es gibt so viele Menschen mit sehr unterschiedlichen Lebenserfahrungen, die aus internationalen Kontexten kommen, die aus multireligiösen Kontexten kommen, die aus einer Geschlechtervielfalt kommen. Und all diese gelebten Erfahrungen mit einzubeziehen in die Robustheit oder sogenannte Resilienz unserer Städte, das wäre, glaube ich, für uns alle ein Mehrwert.
Machen Sie es mal an einem Beispiel.
starre Regeln nicht so mit einem vermuteten männlichen Default-Subjekt zu planen, sondern mehr auf unterschiedliche Bedürfnisse einzugehen, sich zu fragen, muss eine alleinerziehende Mutter vielleicht diesen Parkplatz überqueren? Ist eine Person, die neurodivergent ist oder andere körperliche Einschränkungen hat, vielleicht in der S-Bahn und braucht andere Dinge? Wir müssen stärker bedürfnisorientiert planen und eben wirklich Räume schaffen zur Aushandlung von verschiedenen Interessen. Wir dürfen nicht so stark immer einen Konsens annehmen. Wir sehen ja an vielen Stellen, dass ein gewisser gesellschaftlicher oder demokratischer Konsens leider abhanden geht. Aber hier müssen wir streiten für Aushandlung von verschiedenen Positionen, uns zuhören und uns bemühen, trotzdem zusammenzuarbeiten.
Ist es das, was Architektinnen und Städteplanerinnen heute schon möglicherweise anders machen im öffentlichen Raum?
Ja, die Vielfalt der Architektinnen und Stadtplanerinnen ist natürlich auch groß. Ich denke, es gibt durchaus welche, die ähnlich wie Männer planen, denken und vielleicht ein etwas starreres oder konservatives Verständnis von Architektur als Expertendisziplin haben. Ich glaube aber auch, dass viele Frauen in ihrer Vielfalt, also Frau mit dem Genderstern, die unterschiedlichste Lebenserfahrungen mit einbeziehen, vielleicht eher offener sind und sich rückversichern, Fragen stellen, anstatt Antworten zu vermitteln. Gegebenenfalls auch länger brauchen oder sich nochmal in einer anderen kreativen Ecke umgucken. Und da, denke ich, können Frauen in ihrer Vielfalt oder eben feministische Menschen, das müssen nicht unbedingt biologisch gelesene Frauen sein, ja, mehr sozusagen Offenheit schaffen, mehr einladen und vielleicht auch etwas konfliktstärker oder konfliktumarmender.
Wir haben so viele zerschlissene Orte in den Städten, Plätze, die vermüllt sind, die zu wenig grün sind. Was wären Ihre Einfälle? Wo müsste man als erstes drangehen?
Ja, Aufenthaltsqualität in öffentlichen Räumen ist eine große Frage. Aber hier, glaube ich, spielt eine große Rolle, für wen sind diese öffentlichen Räume gedacht? Wenn man sich betrachtet, dass auch Menschen im öffentlichen Raum größtenteils ihre Freizeit verbringen, müssen wir dort andere Infrastrukturen legen von Zugänglichkeit, von öffentlichen kostenlosen Toiletten, von öffentlichen kostenlosen Wi-Fi, von teilweise auch Schlafen und längeren Aufenthaltsmöglichkeiten. Jetzt bei der Hitze brauchen wir auch mehr Schutz für vulnerable Gruppen. Und genau, das würde sozusagen eine andere Art von Aufteilung zwischen Privat- und öffentlichem Raum bedeuten, weil wir uns nicht darauf verlassen, dass jeder in seiner heteronormativen Nuklearfamilie gut aufgehoben ist, sondern dass es vielfältige Familien und Lebenskonstellationen gibt und manche Leute den öffentlichen Raum brauchen, um sie selbst zu sein und ja, dort auch eine Zuflucht finden können.
Friederike Landau-Donnelly über die Stadt für alle und den Gipfel der Architekturfrauen in Berlin. Alle 3 Jahre wechselt die Intendanz der Ruhr-Triennale. Wer das Amt im nächsten Jahr übernehmen wird, weiß Susanne Lurwig. Sie hat die Kulturmeldungen.
Die neue ist die jüngste, die je die Geschicke der Ruhr-Triennale gelenkt hat. Lydia Steyer, in den Vereinigten Staaten geborene Opernregisseurin, wird das Amt im kommenden Jahr von Ivo van Hove übernehmen. Lydia Steyer wurde in der aktuellen Spielzeit als Regisseurin des Jahres ausgezeichnet. Die nordrhein-westfälische Kulturministerin Ina Brandes, CDU, war daher auch entsprechend stolz, als sie die Personalie vor gut einer Stunde bekannt gab. Steyer, so Brandes, mache schlaue Unterhaltung und
Lydia Steyer wird gerne der Rockstar unter den Opernregisseurinnen genannt. Damit ist gemeint, sie steht als 47-jährige Frau für eine Revolution in der Opernwelt. Sie entstaubt das Genre, macht es wieder mehrheits- und zukunftsfähig. Sie liefert bildstarke Interpretationen, die ihr Publikum mitreißen.
Lydia Steyer, so Ina Brandes weiter, habe bei der Ruhr-Triennale eine große Aufgabe. Sie müsse Kultur machen, die sowohl Gourmets als auch Currywurstliebhabern schmecke. Lydia Steyer selbst beteuerte, dass sie sich auf die Aufgabe freue und sich ohnehin immer wieder eine Frage stelle.
Als Regisseurin stelle ich mir jedes Mal aufs Neue die Frage, wie unsere Arbeit tatsächlich Einfluss nehmen und etwas bewirken kann. How can my work make a change? How can it make a difference? Etwas bewirken, ohne belehrend oder pädagogisch zu sein.
Wie sie diesen Anspruch umsetzen möchte, kann Lydia Steyer im kommenden Jahr dann beweisen, wenn die Ruhr-Triennale auch ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. Das Programm der diesjährigen Ruhr-Triennale, die am 21. August beginnt, trägt noch die Handschrift von Ivo van Hove, der bislang auch als durchaus erfolgreich gilt. Während in Deutschland die Hitzewelle gerade mal eine kurze Pause einlegt, steigen die Temperaturen in Griechenland auch regelmäßig dieser Tage über 40 Grad. Und wie schon in den letzten beiden Jahren wurde auch heute wieder wegen extremer Hitze die Akropolis geschlossen. Denn sowohl für Mitarbeitende als auch Besuchende sind diese Temperaturen schlicht nicht aushaltbar. Der Teppich von Bayeux, der mag sicher auch keine hohen Temperaturen, denn der antike Wandteppich, der erzählt die Geschichte der Eroberung Englands durch den Normannenkönig Wilhelm der Eroberer. Nun hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron verkündet, dass der Teppich ans British Museum in London ausgeliehen wird. Ab September kommenden Jahres bis zum Juni 2027 wird er in England zu sehen sein.
Danke, Susanne Lurwig. Und das war Kultur heute. In den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten, geht es um die Haushaltsberatung im Bundestag, die Zollverhandlungen zwischen der EU und der USA oder die Fußball-EM der Frauen in der Schweiz. Hier am Mikrofon war Karin Fischer.